Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Radio LoRa zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Heute mit dem Titel Zwischen Kooperation und Korruption. Wie unabhängig ist die Wissenschaft? Wir gehen also der Frage nach, ob die per Grundgesetz garantierte Freiheit der Wissenschaft allmählich zur hohlen Phrase verkommt, etwa weil Forschungsgelder in zunehmendem Maß von der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden oder weil die Politik, wie in den USA versucht sein könnte, Einfluss auf Themen, Ergebnisse oder deren Veröffentlichung zu nehmen. Und wir möchten wissen, was ein Verlust dieser Freiheit für Konsequenzen haben würde. Mein Name ist Günther Löffelmann und mit mir im Studio ist mein Kollege Wolfgang Göde. Und Wolfgang, du hast wieder einen Studiogast mitgebracht, auf den wir uns beide sehr freuen.
Ja, schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Kreis. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute an diesem Tageabend die Zeit gefunden haben, als Fachmann zu diesem Thema uns Auskunft zu geben. Wir kennen uns bereits, wir haben uns bereits im Herbst beschnuppert. Da waren Sie bei einer Veranstaltung des Münchner Klimaherbstes und haben über Ihr Buch gesprochen. Gekaufte Forschung ist der Titel. Wissenschaft im Dienste der Konzerne, und haben dort viele Beispiele von der Abhängigkeit der Forschung aufgezeigt und sind auch ein wenig in den Clinch gegangen mit dem anwesenden Siemens München-Chef. Und das hat mir gefallen, das fand ich gut. Deshalb dürfen wir uns, glaube ich, heute freuen auf ein hoffentlich sehr lebhaftes und auch kontroverses Gespräch. Und was die Biografie angeht, da stürze ich mich ganz einfach auf das Cover Ihres Buches. Das ist kurz übersichtlich und da weiß ich, da mache ich keinen Fehler, weil das doppelt und dreifach gecheckt ist. Also, Professor Dr. Christian Kreis, Jahrgang 1962, studierte Volkswirtschaftslehre in München. Nach 9 Jahren Berufstätigkeit als Banker in verschiedenen Geschäftsbanken, davon 7 Jahre im Investmentbanking, unterrichtet er seit 2002 als Professor an der Hochschule Aalen Finanzierung und Wirtschaftspolitik. Er hat mehrere erfolgreiche Titel publiziert, darunter Geplanter Verschleiß und Gekaufte Forschung, die beide im Europa-Verlag erschienen sind. Und heute sind wir hier zum Thema Gekaufte Forschung. Vielen Dank, Herr Kreis.
Ja, grüß Gott.
Herr Kreis, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So steht es im Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Welche Freiheit ist damit gemeint? Wovon sollen Wissenschaft und Forschung, die uns hier in erster Linie interessieren, frei sein?
Ja, im Prinzip gibt es ja zwei Gefahren, wie die Wissenschaft beeinflusst werden kann. Entweder von Staatsseite, das haben wir in unserem Land ja leidvoll erlebt über einige Jahre oder früher, wo die Kirche stark Einfluss genommen hat. Oder eine zweite Gefahr oder Möglichkeit der Einschränkung ist durch private Geldmittel, durch die Industrie, dass die Forschungsergebnisse vereinbart. Und so müssen wir da eben einen Weg finden, dass wirklich eine unabhängige Forschung zentral oder im Mittelpunkt steht, weder vom Staat noch von privaten Konzernen beeinflusst, wo Forscher frei nach dem Forschungsinteresse, nach ihren Vorstellungen überlegen können, was ist gut für unser Land, was bringt uns voran. Also wirklich so echte Forschung im Sinne von freie Grundlagenforschung, Erfindungen und so weiter.
Diese Freiheit scheint ja momentan in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung in Gefahr zu sein. Wolfgang, du warst Ende April auf dem Science March in München. Zweck der Demo war es, für die Freiheit der Wissenschaft einzutreten. Was waren deine Eindrücke?
Ja, also ich bin dort als Reporter mitgelaufen. Das war weltweit die erste Demonstration von Wissenschaftlern und Forschern für die Freiheit der Wissenschaft, also ein Novum. Das war in München ein beinahe kultiger Event, kann man sagen. Fast 3000 Leute, die vom Stachus bis zum Odeonsplatz und darüber bis zur Siegessäule marschiert sind. Mit sehr vielen Ansprachen dabei, unter anderem von Professor Dr. Martin Strattmann, dem Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Und der hatte am Tage davor in der Süddeutschen Zeitung auch einen längeren Artikel über die Freiheit der Forscher veröffentlicht. Das habe ich hier nochmal mitgebracht, um ihn dann auch richtig zitieren zu können. Und da erscheinen mir drei Punkte wichtig. Als Hintergrund dieser Science Marching, den gab es nicht nur in München. In Berlin brachte er 10.000 Leute auf die Beine. In New York noch viel mehr und weltweit waren knapp 100.000 Forscher auf den Beinen. Das war schon eine machtvolle Demonstration für die Freiheit der Forschung. Strattmann, was hat er gesagt, geschrieben in der Süddeutschen Zeitung? Drei Punkte erscheinen mir wichtig. Herr Kreis schon erwähnt hat, er verwies auf die ideologische Vereinnahmung im Nationalsozialismus, also Feindstaat, der Wissenschaft entfremdet und sagte, dass deshalb wir eine Wissenschaftsfreiheit in der Bundesrepublik haben. Wörtlich, wir sind frei, über jedes Thema zu sprechen und zu schreiben. Zweiter Punkt war, dass er eine längere Liste von Ländern zitiert hat, die diese Freiheit nicht haben. Zum Beispiel Ägypten, China, Ungarn, die kurz vorher ihre freie europäische Universität von einem auf den anderen Tag geschlossen hatte. Und natürlich auch die Türkei, die USA, die ja das alles entzündet hatte wegen Trumps Facts und Fakes, hat er komischerweise nicht erwähnt als ein Faktor, der zur Unfreiheit der Forschung beiträgt. Letzter Punkt, er warnte vor der Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit auch in Europa. Siehe Ungarn, andere Länder, Polen erwähnte er nur am Rande und sagte, wie die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit ist die Freiheit der Wissenschaftsfreiheit ein Grundpfeiler jeder demokratischen Gesellschaft. Diese profitiert vom kritischen Denken, von der Analyse und Bereitstellung von Fakten. Also letztlich, um das zusammenzufassen, ein Plädoyer für die Freiheit der Wissenschaft auf der Basis des Grundgesetzes und auch viele Hinweise darauf, dass diese Freiheit, so wie wir sie kennen und in der Forschung ausleben, auch hier bei uns zumindest noch funktioniert.
Herr Kreis, das sehen Sie, glaube ich, nicht mehr ganz so. Herr Strattmann sieht ja wohl auch die Gefahr für die Freiheit, aber Sie sagen in Ihrem Buch Gekaufte Forschung, das ist längst Realität, dass die Freiheit den Bach runtergeht. Was stört Sie denn besonders? Welche Missstände prangern Sie denn besonders an?
Also wenn wir uns die letzten ungefähr 20, 25 Jahre Forschungsentwicklung an den deutschen Hochschulen, ich rede also von den Universitäten und Hochschulen, anschauen, sehen wir da eine ganz starke Verschiebung weg von einer Grundfinanzierung der Forschung, wo also der einzelne Forscher seine Themen sich selber sucht, hin zu einer zunehmenden sogenannten Drittmittelfinanzierung, die also nicht von den Hochschulen selbst kommt, sondern entweder von Staatsseite, aus Ministerien oder von der privaten Wirtschaft kommt. Und dadurch werden immer mehr Themen vorgegeben in der Wissenschaft an den Hochschulen, in den Universitäten. Ich rede also nicht von Industrieforschung, auf die ohnehin über 2/3 aller Forschung in Deutschland entfällt, sondern um das verbleibende kleine Teil der Hochschulforschung. Und dort sehen wir, dass mittlerweile die Grundmittel der Forschungsfinanzierung in Deutschland fast genauso groß ist wie die Drittmittelfinanzierung. Und ungefähr 40% aller wissenschaftlichen Angestellten an deutschen Universitäten und Hochschulen sind drittmittelfinanziert. Also wir sehen hier, wir haben schon schleichend eigentlich eine Art Revolution erlebt die letzten 25 Jahre, dass heute nur noch jeder zweite Euro an deutschen Hochschulen grundfinanziert ist, wo der Forscher sich sein eigenes Thema wählen kann. Und die andere Hälfte ist vorgegeben. Und jetzt die Frage, wo kommen dann diese vorgegebenen Mittel her? Und von daher finde ich klasse, dass es so einen Marsch für Freiheit der Wissenschaft gibt, dass man sich dagegen wehrt, dass Politiker eingreifen, denn jeder versucht ja die Wissenschaft zu instrumentalisieren und sagen, ich habe Recht und für seine politische oder seine ökonomischen Zwecke zu verwenden. Aber was wir nicht ausblenden dürfen, ist eben diese ökonomische Vereinnahmung, dass immer mehr Konzerngelder in Hochschulen fließen oder immer mehr Konzerndenken, die scheinbar oder die eigentlich unabhängig sein sollende Hochschulforschung beeinflusst. Und das finde ich eigentlich ziemlich bedenklich.
Jetzt wollen wir uns mal diese Drittmittel noch etwas genauer anschauen. Vielleicht zunächst mal die Definition, was verstehen wir unter Drittmittel?
Also Drittmittel im deutschen Hochschulbereich ist, was also nicht direkt von den Ländern, von der Hochschulfinanzierung für die Universitäten kommt, sondern was von Dritten kommt. Und da ist der größte Teil, sind staatliche Drittmittel von überwiegend von der Bundesrepublik, Bundesmittel, Steuermittel, ein Teil sind EU-Mittel und ein Teil sind private Mittel. Die privaten Mittel sind knapp ein Fünftel, die direkt aus der Industrie oder aus industrienahen Stiftungen ganz überwiegend kommen. Und wenn wir jetzt mal dieses erste Fünftel anschauen, der Drittmittel, es sind 1,5 bis 2 Milliarden pro Jahr, die in Form von Stiftungsprofessuren zum Beispiel an Hochschulen fließen oder in Form von konkreten Projekten, die unterstützt werden, dann ist ja klar, was die Interessen der Industrie sind. Sie beim VW, wenn sie, die Frage ist Gewinn oder Wahrheit, geht in der Regel Gewinn vor Wahrheit. Und jetzt fließen diese Mittel aus der Industrie in die Hochschulforschung rein. Und das ist eigentlich klar, das ist im Prinzip eine zweckvorgegebene Forschung. Insofern wird dieser Teil der Drittmittel, der aus der Industrie kommt, ist für mich ein Irrweg, weil da wird die freie Forschung, die scheinbar freie Forschung an Hochschulen ausgehebelt.
Nun gab es ja auch mal die Kritik an der Forschung, sie würde im Elfenbeinturm sitzen und es war ja auch mal Vorgabe, mehr Menschen aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft reinzubringen in die Forschung, diese Bereiche wieder mehr zu vernetzen. Was sagen Sie dazu?
Finde ich super. Elfenbeinturm ist schlecht, Vernetzung ist gut, aber die Leute, die sagen, wir brauchen Vernetzung, die wollen de facto die Industrie reinholen. Ja, wenn Sie anschauen, wer sitzt in den Hochschulräten drin? Industrie. Wer sind die Drittmittelgeber? Industrie, Großindustrie. Man sagt Vernetzung, Pluralität, kein Elfenbeinturm, finde ich wunderbar. Ja, aber das heißt, macht die Tür auf für Industriegelder und die Industrie gibt dann vor, worüber wir forschen. Also es ist ein ganz starker Fake, was da gemacht wird. Das ist eine ziemliche Täuschung und Irreführung. Das stimmt so nicht.
Aber kann man wirklich davon sprechen, dass hier eine Verzerrung der Themen beispielsweise stattfindet, wenn der Anteil der Privatgelder im Drittmittelbereich doch eher gering ist?
Also man muss genau hinschauen, der Anteil der Privatmittel an Drittmitteln ist tatsächlich nicht sehr groß, das ist etwa ein Fünftel, ungefähr 20%. Und bei dem Fünftel ist relativ klar, wer diese Lehrstühle sponsort, der bekommt auch solche Menschen, die im Sinne des Sponsors forschen, unterrichten oder Wissenschaft betreiben. Da gibt es viele Beispiele, wenn Sie wollen, kann ich ein paar Institute aufzählen, ja, die einfach von der Industrie im Wesentlichen gekauft sind und die Forscher sagen das, was die Industrie gesagt haben will. Also das ist die Industrieforschung. Dann bleiben aber 4/5 öffentliche Mittel über, zum Beispiel vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Deutsche Forschung oder DFG. DFG ist vollkommen unabhängig. Ja. DFG, Max-Planck-Institut, die sind vollkommen unabhängig, von denen spreche ich nicht. Die sind rein wissenschaftsbezogen. Aber wenn das BMBF Mittel an die Hochschulen gibt, dann läuft es über das sogenannte Hightech-Forum. Das ist ein Beratergremium. Und wenn man schaut, wer in diesem Beratergremium drin sitzt, bis Mitte 2015 war das Who's Who der deutschen Großindustrie. Da waren fast keine Nicht-Industriellen drinnen. Das heißt, da hat die Industrie vorgegeben, für diese Milliardensummen pro Jahr, mehrere Milliarden pro Jahr, hat die Industrie vorgegeben, worüber die Hochschulen zu forschen haben. Und dann kriegen wir unten, also am Ende der Pipeline, tausende von Forschungsprojekten, die im Prinzip sehr stark industriegelenkt sind. Ganz oben an der Quelle wird von einem brillanten Gremium, das ganz industrienah ist, eingefädelt, worüber geforscht wird und unten kommt raus und wir Forscher an den Hochschulen, an Universitäten, kriegen dann die Vorgaben, wir müssen das forschen, was die Industrie gemacht hat. Insofern sind auch diese sogenannten öffentlichen Drittmittel sind sehr, sehr stark industriebeeinflusst. Das hat mir jetzt geändert, im April 2015 sind auch sogenannte NGOs oder Bürgerbewegungsvertreter reingekommen, aber wenn Sie sich das Gremium genau anschauen, aus diesen 18 Menschen, die drin sitzen in diesem Hightech-Forum, sehen Sie nach wie vor klar einen stärksten Einfluss durch die Industrie. Da hat sich auch an den Projekten nicht viel geändert. Also das ist eine Farce, dass man glaubt, Staatsmittel sind unabhängig. Die sind in Deutschland extrem stark von der Industrie vereinnahmt.
Wolfgang.
Ja, Herr Kreis, man könnte ja auch eine andere Position einnehmen, die viele Menschen, Vertreter aus der Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik vertreten und sagen, in einer liberalen, sozialen Marktwirtschaft geht es natürlich immer um wirtschaftliche Parameter, letztlich auch Wachstum, Arbeitsplätze, der Wohlstand aller. Und damit ist ja Deutschland, wie man sieht, im europäischen, internationalen Vergleich auch gut gefahren. Insofern ist es ja vielleicht ganz schwierig und vielleicht idealisiert, jetzt diesen Wissenschafts- und Forschungsbereich von der Wirtschaft auszuklammern. Da führen einfach natürliche Brücken drüber. Das ist das eine. Zweiter Punkt, es gibt ja auch viele ernstzunehmende Leute, die sagen, aufgrund unserer Erfahrung mit dem Einfluss des Staates, Ihr Beispiel und Stratmanns Beispiel, Drittes Reich, fahren wir eigentlich gar nicht so gut, wenn der Staat hier viel von diesen Lenkungsfunktionen übernimmt. Warum denn vielleicht nicht lieber die Wirtschaft, wo wir ein ganz klares Bekenntnis zu wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand für alle und Verteilung haben, idealerweise auch. Und drittens mein eigenes Beispiel. Ich bin in den Journalismus gekommen über ein Förderprogramm, ich sage es hier ganz offen und deutlich, der Bosch-Stiftung. Und dahinter steht Bosch, der Bosch-Konzern. Und wir alle, die damals in den Genuss dieses Stipendiums gekommen sind, das waren über 100 Leute, haben immer so gewitzelt. Naja, irgendwann werden wir über Bosch-Zündkerzen schreiben und schreiben müssen. Aber es gab nie den Versuch, in irgendeiner Weise Firmenpolitik in dieses doch über 10 Jahre sich entwickelnde Programm zu bringen. Also insofern, weiß ich zwar, es gibt den Satz, dass es eben diese Abhängigkeiten gibt und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Aber also ich habe es in meinem Fall nicht bewahrheiten können. Was sagen Sie zu diesen drei Punkten?
Also es wundert mich nicht, Bosch Stiftung ist ja eine Stiftung, weil der Gründer Robert Bosch damals beschlossen hat, mein Wohlstand, mein Vermögen, das ich aufgebaut habe, soll nicht in Familienhand sein, sondern bringe ich in eine Stiftung ein und die finanziert zum Beispiel ein Bosch Krankenhaus, Stiftungsgelder. Das ist ja genau dieser Wohlstand für alle Gedanken, dass nicht dem Unternehmer alles gehört. Das ist eine großartige Idee. Von daher widerspricht diese Bosch-Stiftung ja den eigentlichen Industriegeldern, die ich anprangere. Ich bin sehr stark für Stiftungen, die dienen ja dem Gemeinwohl. Das andere, Wohlstand für alle und Industrieforschung ist gut für uns alle. Über 2/3 aller Forschung in Deutschland findet ohnehin in Industrielaboren statt. Um die geht es überhaupt nicht. Es geht dann, und das letzte Drittel teilt sich auf zwischen den großen Forschungsinstituten, ungefähr zur Hälfte, und zur Hälfte zur Hochschulforschung. Also wir reden hier von etwa einem Achtel der ganzen Forschung, die ganz frei ist in dem Hochschulbereich, sagen wir mal. Wir reden nur um diesen Bereich. Und wenn man da glaubt, dass die Industrieforschung eben das Gute für die Menschen macht, naja, da zeigen viele Beispiele aus der Geschichte, ganz andere Dinge. Ja. Als Jugendlicher habe ich sehr gelacht über den Witz von Otto Walkes. Der hat gesagt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Rauchen doch nicht schädlich ist. Gezeichnet Dr. Marlboro, ja, musste ich sehr lachen als Jugendlicher. Aber so ist es ja, wenn Dr. Marlboro eine Studie rausgebraucht, ist nicht schädlich, weiß es jeder, haha, das ist natürlich Fake-Wissenschaft, gibt es schon seit Jahrzehnten. Die Tabakindustrie hat tatsächlich über Jahrzehnte systematisch gefälscht und hat dann eben versucht, den Ruf unabhängiger Forscher, scheinbar unabhängiger Forscher zu benutzen, die instrumentalisiert, den Deckmantel der Hochschulen verwendet und hat jahrzehntelang Antirauchergesetze verhindert. Das hat Millionen von Toten gekostet, hat die Industrieprofite um über 700 Milliarden Dollar erhöht. Es gab einen Gerichtsprozess in den USA dazu und die Richterin hat die amerikanische Tabakindustrie als eine kriminelle Vereinigung bezeichnet. Das ist Industrieforschung, VW-Forschung, zu Diesel wollen wir nicht drüber reden, Pharmaforschung, 11% aller Studien sind Ghostwriting, 90% aller Pharma-Studien sind von der Pharmaindustrie finanziert. Da werden systematisch die Studien nicht gefälscht, sondern so gedreht, trau keine Statistik, die du selbst gefälscht hast. Die ganze Industrieforschung, die nach außen geht für Genehmigungsprozesse, die ist alles so systematisch aufgesetzt, dass die Ergebnisse, die Wahrheit nach Strich und Faden gebogen wird. Man muss aufpassen, dass man nicht so dumm lügt wie VW. Ja, das wird teuer. Also zu glauben, dass die Industrie ein Interesse an der Wohlfahrt aller hat, stimmt nicht. Die Konzerne gehören Großteil, weniger als 1% der Bevölkerung, der geht es um Gewinne. Ich war Investmentbanker 7 Jahre lang. Wenn wir ein Unternehmen in Fingern hatten, gab es hinter 3 Ziele. Es war Profit, Profit und Profit. Und Sie glauben doch nicht, dass man irgendwas verschenkt für eine freie Forschung. Es geht ausschließlich um Gewinnmaximierung. Und wenn wir diesem Gremium angenommen unsere freie Wissenschaft auch noch übereignen, die ohnehin sehr klein ist, ja, 2/3 der Forschung ist ohnehin schon industrieintern, und jetzt wollen wir unsere Hochschulforschung auch noch in Industriehand geben, das führt in den Untergang, das führt in Dr. Marlborough. Dr. Mars, gibt es einen Lehrstuhl in den USA von Mars für Lebensmittelwissenschaften, und der kommt zum Ergebnis von diesem Süßigkeitenhersteller Mars, kommt zum Ergebnis, hört her, Schokolade kann ganz gesund sein. Ja, so läuft's. Wenn wir unsere Hochschulen in die Hände der Industrie geben, ja dann gute Nacht.
Eine kurze Replik, ganz kurz zu den Stiftungen, auch da menschelt es, und es ist halt schwer, diese hehre Ethik in alle Bereiche zu bringen, wo Menschen miteinander arbeiten. Wir kennen die Bertelsmann Stiftung, die wahrscheinlich mächtigste Stiftung. Die ist dann möglicherweise nicht so ethisch wie aufgestellt wie die Bosch Stiftung. Da munkelt man ja immer wieder. Es gibt viele Hinweise, dass die sehr viel Firmenpolitik und auch Politik mit Stiftungsmitteln und Stiftungssatzungen machen. Nein? Also insgesamt ist es schwer, diese Linie zu ziehen zwischen, was sie idealerweise machen und wir alle vielleicht machen, zwischen ethisch richtig und ethisch anrüchig.
Jetzt wollen wir uns nachher die Einflussnahme seitens Stiftungen, seitens der Industrie nochmal genauer schauen. An dieser Stelle eine kurze Musikpause. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. So, hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers und unserer Diskussion zur Unabhängigkeit der Wissenschaft. Herr Kreis, ich habe ein Stichwort von Ihnen aufgenommen aus der vorherigen Runde, die Übereignung der Wissenschaft, der Forschung an die Industrie. Um nochmal zurückzukommen auf den Anteil der industriefinanzierten Forschung im Hochschulbereich, ist dieses Bild der Übereignung nicht etwas überzeichnet einerseits, und andererseits kann man nicht auch sagen, es gibt eine friedliche Koexistenz zwischen wirklich freier, grundfinanzierter Wissenschaft auf der einen Seite und einer angewandten Forschung und Wissenschaft auf der anderen Seite, die von privaten Geldgebern finanziert ist und die natürlich interessengetrieben ist.
Es gibt selbstverständlich eine friedliche Kooperation. Ich bin ja in der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Forschung. Ja. Wir kooperieren hier sehr stark mit Industrie. Ich finde das gut, solange das auf Augenhöhe stattfindet. Wenn man wirklich von gleich zu gleich sich austauscht und Gedanken austauscht, Ideen austauscht, Argumente austauscht, dann ist das wunderbar. Aber in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt und der eine keins hat und der andere schon, und wir Hochschulen werden seit 10, 20 Jahren strukturell ausgetrocknet im Forschungsbereich. Die Forschungsmittel wachsen längst nicht so stark wie der ganze Bedarf und das ganze Personal. Das heißt, wir müssen immer mehr betteln gehen. Und dann ist diese Kooperation mit der Industrie verwandelt sich plötzlich in ein Betteltum. Wir liegen auf Knien, bitte gebt uns doch hierfür, dafür. Wir suchen händeringend Leute. Und das ist eine Kooperation, die ist fatal.
Das legt aber auch nahe, dass sich die Hochschulen, wenn sie Geld von privaten Geldgebern kriegen, über den Tisch ziehen lassen. Ist das jetzt nur was Anekdotisches? Es gibt ja Fälle, über die berichtet wird. Oder ist es auch statistisch belegt?
Ja, selbstverständlich ist es auch statistisch belegt. Also wenn Sie so eine Schräge reinbringen, dass Sie die Hochschulen systematisch austrocknen, ich frage mich manchmal, ob wir das Leitbild haben, Bananenrepublik, Deutschland, Hochschulforschung, reines Mäzenatentum, zurück zum Mittelalter, ja, die Geldgeber sollen bestimmen. Also es gibt so viele Beispiele, wo selbstverständlich die Geldgeber dann Einfluss nehmen. Und dann ist es für mich keine Kooperation mehr, sondern dann ist es zunehmend, geht es in Richtung Diktatur. Wir haben eben nicht nur ein Staatsdiktaturproblem oder können das haben, hatten das in unserem Land, sondern es gibt auch die Gelddiktatur. Und dann ist es vorbei mit der Freiheit der Wissenschaft und Forschung. Und es gibt so viele Beispiele, ja, wo von Unternehmensverbänden Lehrstühle oder ganze Institute gesponsert sind. Das ZAAR in München, ein Jura-Institut für Arbeitsrecht, das von Arbeitgeberverbänden finanziert wurde, die strukturell ständig arbeitgeberfreundliche Positionen vertreten, veröffentlichen, unterrichten. Die Gewerkschaften spucken Gift und Galle. Man sagt, plurale Welt, plurale Forschung. Ja, die Arbeitnehmerverbände haben das Geld, die Gewerkschaften nicht. Also haben wir arbeitnehmerfinanzierte Universitätsprofessoren und für die Gewerkschaften eben nicht, weil die kein Geld haben. So sieht dann das plurale Ideal aus, dass die ganzen NGOs, Greenpeace, BUND, Gewerkschaften, die haben leider keine Lehrstühle, und die Industrie hat tausende von industriefinanzierten Lehrstühlen in Deutschland. Das ist Tatsache. Und die Gegenseite ist nicht. Und dann sagt man, das ist plural und liberal. Das sind vorgeschobene Argumente. Das ist eine verlogene Argumentation, die will, dass wir dem auf dem Leim gehen und dass unsere Forschung immer mehr geknebelt wird.
aber auch zum Forschungsstandort Deutschland beiträgt.
Das ist ein Irrtum. Die freie Forschung, die ist, kommt von ganz woanders her. Ich glaube, das ist der Weg in den Niedergang. Ich bin davon überzeugt, wenn in dem Maße die freie Forschung einstellen, wir haben es gehabt in Deutschland, in der DDR, in der NS-Zeit, das ist der Niedergang der Forschung. Wenn die Industrie bestimmt, das ist nicht die Zukunft, das geht nicht mehr, was ist gut für das Land, es geht nur noch darum, was ist gut für die Aktionäre, für Wall Street, für die Kapitalmärkte. Ich war Investmentbanker, das ist ein vollkommen falsches Denken. Wir übereignen selbst unser geistiges Eigentum zum Geldeigentum. Und das ist ein ganz gravierender Fehler, der führt in meiner Meinung nach in Dekadenz und Niedergang unseres Landes und nicht zu Wohlfahrt und Wohlstand.
Ja, ein ganz kurzer Kommentar dazu. Manchmal werden ja auch Institutionen stärker, wenn sie sich an anderen Mächten reiben müssen. Es ist ja auch idealtypisch gesehen, dass Wissenschaftler immer frei waren. Wann waren sie wirklich frei? Wenn wir Galilei nehmen, wenn wir die frühen Astronomen nehmen, die unser Weltbild völlig verändert haben, die waren doch völlig unfrei, die haben doch ständig mit ihrem Leben gespielt. Nicht? Die späteren in der Neuzeit schon, die Wissenschaftler, die mussten ja ständig betteln gehen, die mussten einen Mäzen haben, die müssten den König bitten, nicht? Und da konnte ein Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihm die Forschung nicht passte, dann war da ein Kopf kürzer oft, ne? Also, die Forscher mussten immer Kompromisse machen, aber ich denke vielleicht auch in, dem Wettbewerb mit diesen ihnen nicht gut gesonnenen Mächten sind sie gut und stark geworden und haben Argumente gefunden, ihren Lehren zur Wahrheit zu verhelfen. Nicht? Also insofern ist das eigentlich nichts Neues, sondern eigentlich Business as usual und ist nicht unbedingt das Schlechteste, dass man sich krumm machen muss, um Ergebnisse nach Hause zu bringen.
Gegen Ergebnisse habe ich gar nichts. Ja, aber meiner Meinung nach nicht zurück ins Mittelalter, nicht zurück ins Mäzenatentum. Wir haben uns hier errungen durch diesen furchtbaren Zweiten Weltkrieg, durch den Wiederaufbau, eine Freiheit, die wir davor in unserem Land in dieser Form fast nie hatten. Ja, erst zum ersten Mal in Weimar, dann in der Bundesrepublik. Wir haben jetzt eine Freiheit, wo wir nicht von Mäzenen abhängig waren, nicht von einem Diktator abhängig waren, nicht von einer SED-Partei abhängig waren. Das ist ein wundervolles Gut. So frei war unsere Forschung meiner Einschätzung nach noch nie wie im 20. Jahrhundert in Deutschland, also in den Demokratiephasen. Und jetzt sind wir drauf und dran, diese wundervolle Freiheit wieder aufzugeben und uns der Industrie zu überantworten. Und dann kommen Monsanto und Co. und drücken uns ihre Studien auf und sagen, Glyphosat und alles ist gut und wunderbar, alles kein Problem, weder karzinogen, dass das in allen Muttermilchproben Glyphosat drin ist, alles kein Problem. In allen Urinproben Glyphosat drin, alles kein Problem. Ja. Monsanto sagt, wir sind clean, wir machen die freie Wissenschaft ist Junk-Wissenschaft. Die drehen die Welt vollkommen auf den Kopf, diese Industrieforscher. Profit ist alles, da wird alles andere untergeordnet. Moral, Ethik, alles. Es sind nicht alle gleich, aber die Großindustrie, konkret Monsanto, ist einfach skrupellos. Bei VW haben wir das ja auch gesehen, Marlboro, die ganzen großen Konzerne, Philip Morris, da ist es skrupellos, Pharmaindustrie. Da werden Menschenleben geopfert, millionenweise. Da gibt es in der Tabakindustrie, da gibt es Beispiele dafür. Wir sollen nicht zurück zum Mittelalter, nicht zum Mäzenatentum. Ich halte es für einen ganz großen Fehler.
Nun ist vorher das Stichwort DDR gefallen, wir hatten auch schon über das Dritte Reich gesprochen. Wie sieht es denn aktuell aus mit der Einflussnahme der Politik auf die Freiheit der Wissenschaft?
In Deutschland?
Ja.
In Deutschland sehe ich keinen großen Einfluss direkt der Politik, sondern es gibt eben dieses Bundesministerium für Wissenschaft, Bildung und Forschung. Ja, die geben Mittel, die sind sehr stark industriedominiert. Da wird Einfluss genommen, aber da lässt sich die Politik 1:1 kaufen von der Industrie und gibt einfach die Industrievorgaben zu 98-99% an die seriösen, wunderbar forschenden Einzelforscher und Teams weiter. Also direkt politische Einflussnahme sehe ich in Deutschland wenig, sondern eine im großen Umfang gekaufte Politik, die die Industrieinteressen transformiert, wunderbar kanalisiert in tausende von Forschungsprojekten, die alle ganz überwiegend industrienah sind. Und in der ökosozialen Forschung, artgerechte Tierhaltung, Impfschäden, dergleichen, da gibt es fast gar keine Forschung oder ganz wenig, sondern immer da, wo das Geld sprudelt, ist auch die öffentliche Forschung, wird überwiegend da gemacht, dass eben Gewinne sprudeln bei den Unternehmen.
Okay, machen wir an dieser Stelle nochmal eine kurze Pause, eine kleine Musikeinspielung. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Ja, und hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers auf Radio LoRa 92.4. Heute zum Thema Unabhängigkeit der Wissenschaft. Herr Kreis, mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Sie sehen die Wissenschaft so zwischen den Mühlsteinen der Industrie ein bisschen zerrieben. Sie sehen die Freiheit in Gefahr. Wie könnte denn eine Lösung Ihrer Ansicht nach aussehen, um der Wissenschaft hier wieder mehr Freiräume zu eröffnen?
Im Prinzip wäre das ganz einfach. Ja. Die Grundmittel, die Grundlastforschung der Hochschulen wird seit über 10 Jahren strukturell ausgetrocknet. Einfach diese Mittel umwidmen oder vom BMBF, diese riesigen Mittel für Hightech, für das Hightech-Forum, umwidmen, den Universitäten, Hochschulen direkt geben und wir können die ganze private Forschung rausschmeißen, die ganzen privaten Drittmittel in den Hochschulen, das sind 1,5 bis 2 Milliarden, wäre das ganze Thema erledigt und wir hätten keinen Dr. Marlboro mehr an einer Universität München oder wo sitzen. Ja, Sie lachen, es gibt es wirklich. Es gibt von der Tabakindustrie finanzierte, von der Pharmaindustrie, von der Chemieindustrie finanzierte Professoren an der TU München zum Beispiel. Ja, das wird nicht an die große Glocke gehängt. Also das wäre ganz einfach, zum Beispiel die Finanzierung umschichten, statt dass der Staat sagt, ich bestimme, worüber ihr Forscher forscht, schön beeinflusst durch die Industrie, sondern ich gebe das Geld direkt an die Forscher. Und dann Hochschulräte, ein ganz dunkles Kapitel, meiner Meinung nach in Baden-Württemberg, wo ich unterrichte und forsche, es gibt ein Gesetz, da müssen in den Hochschulräten, muss die Industrie vertreten sein. Ich meine, so geht es doch nicht. Kein Greenpeace, kein Bund Naturschutz, keine Kirchen, keine irgendwie politischen oder religiösen, wer immer, ja, der uns ist vorgegeben, der Hochschulrat muss von der Industrie bestückt werden und dann kommen sofort die Industrieinteressen rein. Hier verwechselt man wieder Pluralität mit Kapitalinteressen. Also ganz, ganz falsch, Hochschulratsgesetze dringend ändern, dass wir wirklich ein plurales Bukett kriegen, wirklich ein liberales Gremium und nicht ausschließlich Industrievorgaben. Und die Hochschulräte sind sehr, sehr einflussreich. Ich spreche aus meine eigenen Erfahrungen in unserer Hochschule. Der Hochschulrat, Hochschulratsvorsitzende sind sehr, sehr einflussreich.
Würde das aus Ihrer Sicht auch der Wahrheitsfindung dienen? Also ein Ziel von Wissenschaft und Forschung ist ja auch Erkenntnisse zu gewinnen und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, was auch immer das ist.
Das ist ja mein elementares Herzensanliegen, wirklich die Wahrheit zu fördern und einen Wahrheitssinn auch in den Menschen und in den Studenten zu erwecken. Und dieser Wahrheitssinn wird ja durch diese ganze Industrieforschung untergraben, weil es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um Geld. Und das finde ich das Allerschlimmste an dieser ganzen Geldforschung, dass der Geist korrumpiert wird, in Nutze, im Kern, im Ansatz. Industrieforschung dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern der Geldfindung. Die Idee ist falsch. Für Hochschulen darf das nie und nimmer sein.
Ja, das klingt ja in Theorie ganz gut. In Praxis leben wir ja in einem überregulierten Staatswesen. Nicht? Also ein Beispiel von gestern, ich bin in einem Ruderclub, da darf keiner mehr übernachten aus feuerpolizeilichen Gründen, weil ursprünglich mal vor 100 Jahren Stroh in den Zement eingelagert wurde zur Verstärkung. Und das Problem haben wir eigentlich überall. Überall wird eine Art Law and Order, auch Wissenschaft, versucht durchzusetzen mit immer mehr Gesetzen. Auch so toll wie das ist, gesellschaftliche Gruppen zu beteiligen, aber wann kommt man denn zu einem Konsens dann? Wann kommt man zu einem Beschluss, wenn ich 10, 20 Gruppen beteilige? Eigentlich wird das dann immer wieder mehr verdünnt. Ne? So gut wie das klingt, in Praxis, glaube ich, ist das möglicherweise nicht besonders praktikabel.
Also die Hochschulräte sind ja begrenzt in der Anzahl. Ich bin gegen Überregulierung, ich bin auch gegen starken Staatseinfluss. Ich halte es für ganz schlecht, wenn der Staat in die Forschung eingreift, sondern es ist nicht, absolut nicht mein Bild. Wir brauchen ein Bild, wir brauchen eine freie Forschung. Ist ganz einfach, Hochschulgesetzgebung so, dass in den Hochschulräten verschiedene Gruppierungen drin sind. Und der ist nicht sehr groß, der Hochschulrat. Da haben wir nicht hunderte von Leuten drin sitzen, da finden wir einen Konsens. Aber es ist vollkommen unmöglich, dass da nur die Geldinteressen drin sitzen. Das kann absolut nicht sein.
Für mich kristallisiert sich jetzt da ein neuer Aspekt raus, nämlich der Mittelverteilung. Sehe ich das richtig? Weil die Mittel, sie sind ja begrenzt. Ne? Also wir können nicht mit der Gießkanne die Gelder über alle Universitäten und Forschungsabteilungen hinweg ausgießen.
Genau, es geht um Mittelverteilung. Mittel sind da, das BMBF, das Hightech-Forum, das schwimmt in Geld. Das sind 14 Milliarden, waren das auf 4, 5 Jahre. Das sind riesige Summen. Also das Geld ist da, es wird nur vollkommen falsch verteilt in meinen Augen. Es wird eben in den industrienahe vom Ministerium vorgegebene Forschung gelenkt, statt dass es den Hochschulen direkt geht. Also man glaubt nicht mehr, vertraut den Forschern nicht mehr zu, die wissen, was sie forschen, sondern nee, ich starte, beraten von der Großindustrie, ich weiß viel besser, was ihr zu forschen habt.
Gut, da wollen wir nachher nochmal nachhaken, wie Sie die Mittel verteilen würden. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Musikpause. Bis gleich. So, und hier sind wir auf der Zielgeraden mit Wissenschaft kontrovers. Unser Thema der letzten Runde waren die Mittel und wie wir sie verteilen. Herr Kreis, was sind Ihre Vorschläge? Wie kann man ein begrenztes Budget gerecht aufteilen, sodass es der Freiheit der Wissenschaft dient?
Es wäre ganz einfach, diese riesigen Mittel des Hightech-Forums den Hochschulen direkt geben oder einen Teil davon direkt geben. Und dann können wir alle privaten Mittel von Geldgebern eigentlich rausschmeißen. Das sind 1,5 bis 2 Milliarden pro Jahr, habe ich vorhin gesagt. Dann wäre das schon erledigt.
Aber nach welchen Kriterien verteilen Sie die Gelder? Wer kriegt viel, wer kriegt wenig? Gibt es Qualitätsansprüche? Kriegt die onkologische Forschung dieselben Gelder wie, sage ich mal, die Forschung an keltischen Gewandfibeln? Wie gehen wir da vor?
Das Geld soll an die Universitäten fließen, an die Hochschulen und die Hochschulgremien, die Forscher selbst, die Hochschulleitung, die Wissenschaft selbst sagt, was finden wir wichtig an Uni Paderborn, in Uni München, an Hochschule irgendwo, was halten wir für die richtigen Forschungsthemen, für die gesellschaftlich relevanten Forschungsthemen? Wie soll ein Staat oder ein Bundesminister besser wissen als Tausende von Forschern vor Ort, worüber geforscht wird? Also Mittelaufteilung wie heute an die Universitäten und Hochschulen, nach deren Größe, nach Studentenzahlen und die Forscher selbst bestimmen, was ist wichtig. Selbstverständlich auch in Kooperation mit Industrie, aber auf Augenhöhe. Also nichts leichter als das.
Mhm. Sie haben gerade erwähnt, die Forscher selbst sollen bestimmen. Brauchen die dann nicht auch sowas wie einen Code of Conduct?
Code of Conduct ist nicht grundsätzlich nicht falsch. Wir haben momentan einen Code of Conduct. Ich verbinde mit diesem Wort den Code of Conduct des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft, der eigentlich heißen müsste Stifterverband der deutschen Wirtschaft. Das ist nämlich eine Lobbyorganisation der deutschen Industrie, die sich Wissenschaft aber nennt statt Wirtschaft. Und dieser Code of Conduct, der sagte bis vor kurzem, dass Transparenz sehr wichtig ist unter dem Präsidenten Andreas Barner. Dieses Transparenz ist ganz wichtig. Aber der Andreas Barner hat seine eigenen Verträge, Böhringer Ingelheim und Mainz, nicht offengelegt. Obwohl die Transparenzvorschriften des Stifterverbandes ganz eindeutig waren, hat er selbst sich als führendes Mitglied der Böhring-Ingelheim-Stiftung sich verweigert, die Verträge jahrelang offenzulegen. Und erst auf Druck durch einzelne Wissenschaftler oder sogar durch Prozesse mussten dann diese Verträge offengelegt werden. Also diese Code of Conducts, wie sie momentan bestehen, werden stark unterminiert. Und jetzt kam ein neuer Code of Conduct raus im April 2016 des Stifterverbandes und der ist haarsträubend. Da steht drin, wir legen überhaupt nichts mehr offen. Wir sagen nur noch, wer hat das Geld gegeben, welchen Betrag und was ist der Zweck der Forschung. Nur noch drei Worte. Da wird alles verheimlicht. Das heißt, es wird maximal geschützt, die Industriegelder, wer die Forschungsergebnisse bekommt, wer die Professoren ernennt. Alles wird geheim gehalten. Also genau das ist im Interesse der deutschen Wirtschaft oder dieser Geldgeber, der Mäzene, die sagen, wir wollen uns von niemandem reinreden lassen, was mit unseren Geldern gemacht wird. Wir wollen es auch nicht offenlegen. Das trägt die Handschrift von Andreas Barner, zumindest ist der Präsident des Stifterverbandes. Und da wird alles versucht, um eben diese Transparenz zu unterhöhlen. Ein ganz starker Irrweg. Ja, denn wenn ich schon Geldmittel aus der Industrie habe, vom Kapital, dann muss ich wenigstens offenlegen, was steht drin in den Verträgen. Ich kann ja Betriebsgeheimnisse schwärzen. Ja? Das heißt im Betriebsgeheimnis, eine reine Farce, Fake News. Die Betriebsgeheimnisse, die kann ich selbstverständlich rausnehmen und schwärzen, aber der Vertrag muss doch veröffentlicht werden, ins Netz gestellt werden. Das verweigert das Stifterverband, das verweigert Andreas Barner, das verweigert die Industrie, selbstverständlich ein Mäzen, in Wirklichkeit geht es ja um Profit, ja, nicht um Mäzenatentum, das ist eine große Illusion. Die wollen sich da nicht in die Karten schauen lassen, ein ganz großer Irrweg.
Also vielleicht nochmal verschiedene Gedanken zu dem, was Sie gesagt haben. In jeder Familie gibt es einen Großmufti und einen Patriarchen. Und das gibt es natürlich auch zuhauf an den Universitäten. Und das den Universitäten zu überlassen, die Gelder zu verteilen, da gewinnt natürlich der die meiste Stärke entwickelt, der die meiste größte Lobby hat. Wie wir immer wissen, nicht, wenn es um Geldverteilung geht, das geht eigentlich nie gerecht zu. Also da würde ich noch nachbessern wollen bei diesem Modell. Ich war bei einem größeren Verlag tätig, auch da gab es einen Code of Conduct für die Journalisten. Aber das wurde uns mal per Sendung, wo wir wohnen, also an die Hausadresse zugeschickt. Aber kein Mensch hat das je gelesen, obwohl der gut war, der Code of Conduct. Und der wurde, denke ich, auch nicht so richtig befolgt. Ne? Was den Ehrgeiz der Wissenschaftler angeht, ne, da sind wir wieder bei den Nazis. Die haben sich ja, hätten ja ihre Großmütter verkauft, um Karriere zu machen. Nicht? Da ging es gar nicht so sehr um Geld, es ging da auch um die forscherische Freiheit. Also das würde ich nicht unterschätzen, dass der Forscher grundsätzlich alles bereit ist zu machen, um einfach sein Forschungsding durchzusetzen. Das sagen auch Nobelpreisträger, wie der Physik-Nobelpreisträger 1976, Herr Klitzig, der mal sagte, die Forschung macht immer grundsätzlich, was machbar ist, ohne Abstriche. Und das ist okay, muss sie, aber das ist auch nachdenklich stimmend.
Ja, die Forschung, die Forscher wissen schon, was sie machen wollen, die allermeisten, die jedenfalls die forschen wollen. Verteilungskämpfe erlebe ich ja bei uns an der Hochschule. Man einigt sich schon, ja, man geht dann nach Studentenzahlen oder man geht dann nach Forschungsergebnissen und nach Veröffentlichungen. Also selbstverständlich gibt es da ein Ringen oder ein Diskurs in der Dekanatsrunde oder wo auch immer. Und man findet da schon Mittel und Wege, wie die verteilt werden. Natürlich geht es da auch ein bisschen um Machtkämpfe, aber das ist kein Problem, man kriegt die schon verteilte Mittel einigermaßen fair. Sie können ja niemanden ganz offensichtlich hintergehen oder übergehen, das geht ja nicht.
Also Herr Kreis, bei aller Kritik an unserem Wissenschaftssystem, Sie wirken optimistisch. Ich glaube, Sie sagen, Drittmittel sind ein Faktum, das können wir nicht abschaffen, aber wenigstens soll es transparent sein, was da passiert. Und Sie sehen gerne eine Verbesserung, eine Veränderung in der Grundfinanzierung.
Genau, mehr Transparenz und ein bisschen bessere Grundfinanzierung.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank an Sie, Herr Kreis, fürs Kommen und fürs engagierte Mitmachen und an Günther Bauer, der die Technik wie immer perfekt im Griff hatte. Die nächste Sendung von Wissenschaft kontrovers ist am 28. September, dann mit dem Thema Ernährung gänzlich ohne Tiere, Utopie oder Ernährungsalltag von morgen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder bei uns reinhören. Einstweilen Servus und einen schönen Abend.